Hoch hinaus, das geht beim Klettern, im Sport allgemein und in deiner Karriere. Ich bin Kerstin Thürmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Meine heutigen Gäste blicken auf Frauen in Führungspositionen und das von oben herab. Genauer gesagt, über Erkenntnisse aus dem Klettern gibt's Erkenntnisse für die Karriereleiter. Denn auch sie haben längst erkannt, was wir aus dem Sport für unser Arbeitsleben lernen können. Herzlich willkommen, die Gründerinnen von Climb and Rise, Larissa Kranisch und Eugenia Gagin.
Ja, vielen Dank, Kerstin, dass du uns heute hier hast. Wir freuen uns sehr.
Danke für die Einladung.
Ich danke euch auch. Und Larissa, du hast mich und meinen Podcast gefunden. Das finde ich natürlich großartig. Und wir haben ja natürlich ein absolut passendes Thema, das sich zwischen Sport und Business bewegt. Euer Thema ist für mich und sicher auch für viele Zuhörer super spannend. Zumindest bei mir geht es ja auch um den Umgang mit Ängsten. Höhenangst am Berg zum Beispiel und vielleicht auch Höhenangst auf der Karriereleiter. Was ist denn euer Antrieb, Frauen in Führungspositionen zu unterstützen?
Also ganz grundsätzlich gibt es viele gute Gründe, warum es wichtig ist, Frauen in Führungspositionen zu stärken und zu unterstützen. Und ganz allgemein wollen wir die Diversität, also quasi ja die Gleichberechtigung auf der Führungsebene stärken und geben dann Frauen so das wichtigste Werkzeug an die Hand und auch den sicheren Raum, um sich auszutauschen, um sich auch öffnen zu können und ein Netzwerk von starken Frauen, die schon einen Schritt weiter sind, um dann auch in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein und Herausforderungen gut zu meistern. Und das ist ja nicht nur die Diversität, sondern das ist auch die Vielfalt und das wirtschaftliche Wachstum, was wir dadurch fördern und die Gerechtigkeit und Chancengleichheit auch für Frauen, aber eben auch die Vorbildfunktion, weil wir der festen Überzeugung sind, auch aus eigener Erfahrung, dass es zu wenig weibliche Role Models gibt, gerade in den höheren Etagen.
Das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Ja, das ist so. Aber warum dürfen denn Männer nicht mit euch an ihren Zielen arbeiten? Ihr könntet doch auch so viel beitragen. Wieso habt ihr nur, sag ich mal, die Zielgruppe Frauen ausgesucht?
Die Frage kommt tatsächlich häufig. Also es geht gar nicht darum, dass wir Männer aktiv ausschließen wollen, sondern wir haben einen offenen Kurs, wo sich Einzelpersonen einbuchen können. Der ist tatsächlich nur für Frauen offen. Aber natürlich können Unternehmen unsere Kurse auch exklusiv für sich buchen, wenn sie eine gemischte Gruppe in ihrer Führungsebene fördern wollen. Die Frage lässt sich eigentlich genauso beantworten wie die Frage, warum gibt es Frauennetzwerke oder Frauenveranstaltungen? Ich glaube, jeder, der schon auf einer bestimmten Ebene oder in einer bestimmten Branche tätig war, weiß, dass auch eine gemischte Veranstaltung in manchen Branchen quasi man-only ist, auch wenn sie gar nicht so beworben ist. Und wenn man dann als Frau dahin kommt, dann findet man vielleicht noch eine oder zwei andere Frauen. Und dann kann man sich vielleicht wirklich über die Fachthemen mit den Leuten austauschen, aber so wirklich über persönliche Herausforderungen, die man als Frau vielleicht hat, dann wird es schon schwierig, weil nicht jeder das nachvollziehen kann. Wenn man aber auf so eine Women-Only-Veranstaltung geht, dann hat man eben eine viel, viel größere Bandbreite an Personen, die gegebenenfalls die gleichen Erfahrungen gemacht haben, die einen Tipps geben können und die einen helfen können, sich dabei zu entwickeln. Und wie Larissa schon gesagt hat, möchten wir mit unseren Female-Only-Veranstaltungen diesen sicheren Raum geben, wo Frauen sich ganz offen über die Herausforderungen, die Vorurteile, die Probleme austauschen können, die ihnen halt eben auch begegnen. Und es ist auch ein ganz, ganz toller Spirit, der in diesen Veranstaltungen entsteht und auch unglaublich, wie offen die Teilnehmerinnen auch wirklich ihre Probleme kommunizieren, was man sonst in so einer gemischten Gruppe nicht erlebt, weil man vielleicht abgestempelt wird mit, man ist nicht tough genug, man möchte sich nicht durchsetzen oder ähnliches. Und darum geht es aber eigentlich gar nicht. Es geht halt wirklich darum zu gucken, wie können wir einen bestimmten Bias auch aufbrechen, auch selbstständig daran arbeiten, dass dieser Bias nicht mehr besteht.
Und bevor die Männer jetzt hier abschalten, die männlichen Zuhörer, stopp, bitte weiterhören, denn ich weiß, dass wir heute noch viel mit Sport und Business arbeiten, was jeden Menschen nützt. Und außerdem arbeiten ja Männer mit Frauen zusammen und das kann ja auch nicht schaden, sich das jetzt mal so anzuhören. Ja, danke, Eugenia. Welche Herausforderungen beobachtet ihr denn speziell bei Frauen in Führungspositionen?
Ich glaube, da muss man einmal zwischen externen und internen Faktoren unterscheiden. Also extern ist ganz klar die fehlenden Strukturen zum Teil in Unternehmen. Wir haben immer noch die Probleme, dass sich Beruf und Familie in Teilen nicht so gut vereinbaren lässt, nicht nur für Frauen, auch für Männer. Ich finde das auch super, dass da auch immer mehr Männer mit dran arbeiten, dass bestimmte Strukturen implementiert werden, damit Beruf und Familie eben wieder im Einklang zu bringen sind und man trotzdem die Karriereleiter hochklettern kann. Es gibt klassische Klischees, auch dazu gibt es mittlerweile einige Studien, die zeigen, auch wenn Frauen genau die gleiche Leistung erbringen, werden sie trotzdem mit weniger Potenzial bewertet. Ja, kennen so das klassische Peter-Paula-Prinzip, was halt auch irgendwie geht. Und es gibt auch die internen Faktoren, die halt eben von diesen externen auch irgendwo ja, gepusht werden. Wenn man mir immer erzählt, ich sollte als Frau lieber heiraten, Kinder kriegen und nicht eine Führungsposition einnehmen, dann fange ich vielleicht auch selber an, an mir zu zweifeln und muss mich im schlimmsten Fall, ja, ist mein Selbstbewusstsein vielleicht nicht mehr so ausgeprägt oder ich bin vielleicht wirklich nicht mehr bereit, die Risiken einzugehen. Und genau darum geht es, diese eingefahrenen Glaubenssätze aufzubrechen, gemeinsam in der Gruppe, auch für sich selbst mal zu gucken, habe ich vielleicht wirklich irgendwelche Glaubenssätze bei mir gedanklich schon so implementiert, dass sie mich irgendwie auch steuern. Dazu zum Beispiel ein Beispiel, ich habe mich mit einer Gründerin vor kurzem unterhalten und sie hat gesagt, ja, sie ist so hin und her gerissen. Sie möchte das ganz alleine schaffen. Sie möchte keine Hilfe von außen annehmen, weil sie das Gefühl hat, dass immer dann, wenn sie als Frau Hilfe von außen annimmt, sie dann diesem Vorurteil gegenübersteht, sie hat es ja nicht selbst geschafft. Was ja total Wirrwarr ist. Jeder braucht Hilfe. Es hat gar nichts mit dem Geschlecht zu tun, ja? Wir brauchen alle ein gutes Netzwerk. Wir brauchen alle Menschen an unserer Seite, die uns unterstützen. Aber alleine solche Glaubenssätze fangen an, uns so unglaublich zu blockieren und daran zu hindern, unser gesamtes Potenzial auszuschöpfen. Und natürlich bedeutet eine Führungsrolle mehr Verantwortung. Natürlich bedeutet es Risiken. Es bedeutet auch Stress. Aber wenn man weiß, wie man damit umgeht und auch die richtigen Leute an der Seite hat, dann ist das auch eine unglaubliche Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen und Großes zu bewegen. Und für Unternehmen ist es einfach eine unglaubliche Möglichkeit, eine diverse Führungsebene zu entwickeln, die den Erfolg des Unternehmens aktiv prägt.
Und zum Thema sich helfen oder begleiten lassen, möchte ich gerade noch mal was sagen. Die Hörer dieser Sendung wissen das schon. Ich bin schon immer so ein großer Fan von Coaching. Und ja, ich bin auch als Coach tätig, aber darum geht es jetzt überhaupt nicht. Erstens mal macht mir das sehr viel Freude, mich mit jemandem auszutauschen, mich zu spiegeln und überhaupt jemanden zu haben, der mir einfach mal zuhört. Und aus meiner Sicht ist es super smart, wenn man sich Unterstützung holt. Erfolgreiche Menschen, Sportler oder Manager haben doch Coaches, oder nicht?
Ja, genau. Jeder Hochleistungssportler hat einen Trainer und er hat auch ein Team von Menschen, die ihn unterstützen und die ihm zeigen, wie geht's und wahrscheinlich auch einen Mentor, ja. Also die Vorgeneration, die schon viel geleistet hat, ist ja meistens Mentor zu der nachfolgenden Generation. Und das müssen wir eigentlich auch mal im Businessleben begreifen, dass es nicht irgendwas Komisches ist oder Verwerfliches, sondern eigentlich der richtige Weg.
Ich
Ich
habe
gehe.
noch, ja, Larissa, bitte.
Entschuldige. Ich habe noch ein Beispiel aus meiner Tätigkeit als Dozentin, weil wir das ja natürlich nicht nur bei den erwachsenen Menschen sehen, sondern ich sehe es sowohl bei den Kindern, da gibt es ja auch ganz viele Studien zu, die Einstellung zum Geschlecht und vor allem die Gesellschaft, die das Geschlecht auch anders behandelt. Also zum Beispiel, welches Spielzeug gebe ich denn einem Mädchen, wenn ich der Meinung bin, es ist ein Mädchen. Es kann aber auch ein Junge sein in Frauenkleidung, ja, also in Mädchenkleidung. Und denen gibt man die Puppe und dem Jungen, der eigentlich kein Junge ist, dem gibt man halt das Auto. Und das sehe ich auch bei meinen Studenten zum Thema differenzielle Psychologie. Gab es da mal so eine Exkursion, die hieß Bouldern und Persönlichkeit. Und da haben wir eine gemischte Gruppe gehabt, also männliche und weibliche Studenten. Und die sollten eine Boulderroute klettern. Also die Aufgabe war gleich. Und am Ende habe ich sie gefragt, woran es denn lag, dass sie diese Route, dieses Gemeinschaftsziel denn jetzt geschafft haben. Und das war echt spannend. Das war ja nicht abgesprochen. Und das war das erste Mal, dass sie bouldern waren in ihrem Leben. Und die Jungs haben gesagt, mein Erfolg ist überwiegend meine individuelle Leistung und auch Ausdruck von meinen Talenten und meinen Stärken und meiner Kompetenz. Und der Misserfolg, den ich hatte, der war ja quasi nur ein Versuch auf dem Weg zum Ziel und ist ja den Umständen geschuldet und auch den Kommilitonen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so richtig zusammengearbeitet haben. Und jetzt kommt die weibliche Gruppe. Die sagt nämlich, mein Erfolg ist ein Teamergebnis, also ein Gemeinschaftsding. Mein Erfolg ist ein Resultat von einem glücklichen Zufall. Mein Erfolg ist ein Resultat dessen, dass du mir ja gesagt hast, wie es geht. Ich habe sie aber nicht hochgezogen und ich habe sie auch nicht hochgedrückt und ich habe sie auch, ja, ich habe sie auch nicht fliegen lassen. Ne? Das war schon eine eigene Leistung. Und der Misserfolg von Frauen wird maßgeblich auf sich selbst gemünzt. Also das ist dann die Selbstkritik, die dann kommt, wo man sagt, ja, ich war nicht gut genug, es lag an mir. Das heißt, dieser Erfolg schreibt man sich in einer Fremdattribution zu. Also andere sind daran schuld, dass ich Erfolg habe, um es jetzt mal ganz drastisch auszudrücken, als Frau. Und der Misserfolg ist aber eine Selbstattribution. Und wir haben das in unserem Studium gehabt, dieses Thema. Also die Studenten kennen das auch zum Thema Persönlichkeit. Und trotzdem verhalten sie sich genauso, wie sie sich ja nicht verhalten sollen.
Das ist spannend, das kommt wahrscheinlich irgendwo aus der Evolution mal begründet und dann geben wir das über Generationen immer weiter, unbewusst. Und ja, sehr, sehr spannend. Larissa, du hast ja die Kombi mit der Psychologie auch noch, ne? Oder wie ist dein Fach korrekt, deine Fachrichtung?
Ja, ich bin Dozentin für verschiedene psychologische Themen, klinische Psychologie, Biomedizin, aber auch eben Persönlichkeitspsychologie. Bin selber als Therapeutin tätig, nach dem Heilpraktikergesetz für kognitive Verhaltenstherapie und habe Wirtschaftspsychologie studiert. Das heißt, ich habe auch noch den Kontext zur Arbeitswelt, was es wirklich sehr, sehr schön macht. Ich bin recht breit aufgestellt.
Ja, da könnte ich jetzt auch noch reingehen, dann wird das eine XXL-Folge, aber gehen wir mal zurück zum Thema Ziele setzen und auch erreichen. Wie gehe ich denn nun an ein großes Ziel heran, zum Beispiel einen Karriereschritt oder eben eine Kletterwand? Übrigens bin ich ja noch nie geklettert, ich habe es euch im Vorgespräch gesagt. Sollte ich unbedingt mal ausprobieren, um mich auch der Höhenangst mal zu stellen. Die muss mal irgendwann auch weg. Also, wie gehe ich an ein Ziel heran, das sehr, sehr groß erscheint?
Ja, also ich nehme jetzt mal unseren Inhalt aus unseren Seminaren. Wir setzen uns auch Ziele, wir setzen uns große Ziele mit den Teilnehmerinnen zusammen und wir laden sie dazu ein, dass sie sich selbst, aber auch vor allem ihre Handlungsfähigkeit neu kennenlernen. Also von ich bin die Heike, die als HR-Managerin arbeitet, hinzu und ich kann das und das bewirken. Und dafür machen wir den Teilnehmerinnen das Gefühl der Selbstwirksamkeit erlebbar an der Boulderwand. Und das ist mit einer der entscheidenden Knackpunkte tatsächlich. Das sind so die größten Ahas. Und es gibt natürlich, jetzt habe ich diese psychologische Brille auf und ich spreche da auch immer mal wieder raus, da gibt es verschiedene psychologische Faktoren, die so als Grundlage für Selbstwirksamkeit gelten. Und das ist zum Beispiel aber auch die Selbsterkenntnis, also wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, dann die Akzeptanz dessen, was ich bin, das Vertrauen in sich selbst und dann eben die Gewissheit, so die Spitze, okay, ich kann das schaffen. Und um da ranzukommen, braucht es eine ziemlich gute Selbstwahrnehmung. Das heißt, wir setzen mit den Teilnehmerinnen ganz konkret Ziele nach dem SMART-Prinzip. Und ich weiß, dass das viele nicht mehr hören können, weil viele sagen, oh, dieses ausgelutschte, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Ich kann es nicht mehr hören. Die Frage ist, kannst du es, kennst du es oder verstehst du es? Kannst du es wirklich anwenden? Und da haben wir auch immer wieder so Oh-Oh-Momente mit unseren Teilnehmern, weil die feststellen, ah, okay, so funktioniert das. Das heißt, wenn die sich wirklich ein konkretes Ziel nach dem SMART-Prinzip setzen, anhand einer spielerischen Boulder-Route zum Beispiel, dann entwickeln die ganz automatisch, ganz spielerisch, ein super nachhaltiges und ein stärkendes Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und aus diesen kleinen Zielen, dieses spielerische, oh, ich habe diesen Griff erreicht, das hat mir jetzt Spaß gemacht und es war gar nicht schlimm, resultieren immer größere Ziele. Und das Wichtigste daran ist aber, und das ist, glaube ich, das, was die Teilnehmerinnen, wenn sie smart anwenden und nicht so wirklich wissen, was sie tun, vergessen. Man muss auf diese erfolgreiche Leistung auch zurückblicken. Das heißt, sie evaluieren und sie aber auch visualisieren für sich selbst. Das heißt, sich selbst zu sagen, ich habe dieser Boulderroute dieses Stück bis zu diesem Griff hier aus eigener Kraft geschafft. Und Voraussetzung dafür ist natürlich auch, dass der Erfolg der eigenen Leistung dann auch wirklich zugeordnet wird. Also nicht so wie die Studentin, wie ich gerade erzählt habe, so das sind andere Schuld, sondern das habe ich gemacht aus eigener Kraft.
Das finde ich unheimlich wichtig, mir das auch immer mal bewusst zu machen. Ich hatte letztens mal einen Beitrag dazu geschrieben. Was habe ich denn alles im Leben schon geschafft? Hast du einen Führerschein? Wahrscheinlich. Hey, du kannst Auto fahren, ja? Wir vergessen so vieles, was wir gelernt haben, was wir schon umsetzen, das ist alles plötzlich selbstverständlich und es ist ja gut, nach Zielen zu schauen. Das mache ich ja auch immer und ich ermutige auch alle dazu. Aber auf dem Weg nicht vergessen, auch mal innezuhalten und ja, sich auch mal zu loben oder so und einfach mal zufrieden zu sein auch.
Das Besondere an unserem Kurs ist auch, selbst wenn du dich jetzt nicht traust, ja, also Kerstin, stell dir mal vor, du bist jetzt bei uns Teilnehmerin und du sagst, boah, das mit dem Bouldern, puh, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen zugucken, weil ich habe Angst und Respekt und ich habe das nie gemacht. Das ist total fein, ja. Wir zwingen ja auch niemanden, weil allein durch das Beobachten anderer Kursteilnehmerinnen, also dieses Lernen am Modell, wie man so schön sagt, beobachtest du jetzt zum Beispiel eine Frau, die plötzlich eine Route schafft, von der sie dachte, dass sie sich das nie zugetraut hätte. Und das vergrößert automatisch dein Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, nur weil du zugeschaut hast. Und je ähnlicher du der Person bist, der du zuschaust, umso mehr wächst dann auch deine persönliche Stärke, deine Zuversicht, dein positives Denken. Und das haben wir ganz eindrucksvoll, Eugenia, ne, an unserer Kingswing beobachtet. Also wir
Das
haben sie ja dann quasi über die Halle abseilen lassen. Und dann gab es Teilnehmerinnen, die haben von Anfang an gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann haben die eine Stunde zugeschaut und haben sich daraus diese Bestärkung geholt und gesagt, so, ich mache es jetzt. Und
und
das
manche
war.
sind sogar zweimal gesprungen. Also das fand ich auch faszinierend.
Das war
Sehr
schon
viele
cool.
sind am Anfang reingekommen und gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich so wirklich mitbouldern werde. Also das Bouldern geht über 3 bis 4 Metern. Ja, also es ist halt Fallenabsprungshöhe. Die Kingswing ist halt 12 Meter hoch. Und da wird man einmal so über die Halle geschwungen. Und die haben es nicht nur geschafft, diese Boulderrouten zu schaffen, die sind dann auch noch zum zweiten Mal in die Kingswing reingegangen, weil die da so beflügelt waren von den Ergebnissen, die sie nur irgendwie in 7 Stunden für sich selbst erarbeitet haben, dass sie gesagt haben, ich nehme jetzt diese Gelegenheit wahr und ich springe jetzt nochmal, weil jetzt habe ich diesen Punkt einmal gehabt, wo ich mich wirklich getraut habe und der zweite Sprung wird jetzt richtig Spaß machen. Das ist nämlich weniger Überwindung, das ist dann nur noch Spaß. Und das ist einfach unglaublich schön zu sehen.
Da kann ich mir auch die Frage stellen, aus welchem Grund sollte ich denn das nicht schaffen? Ja, warum sollte ich denn keine Kingswing schaffen oder keinen Karriereschritt schaffen, wenn das andere schaffen? Ja, was fehlt mir dazu? Wahrscheinlich nichts.
Genau.
Wir achten auch bei der Zielformulierung ganz genau darauf, dass das Wording hin zu etwas lautet und nicht weg von. Das ist ganz wichtig. Also wenn du deine Stärken kennst, dann kannst du sie trainieren, dann kannst du Selbstvertrauen aufbauen und die Erfolgserlebnisse, die du mit uns gemeinsam an der Wand dann sammelst, die stärken diesen Prozess. Das heißt, jede Teilnehmerin, ob sie jetzt bouldert oder nicht, ist automatisch Role Model plus Proof of Concept. Ob du willst oder nicht.
Ihr macht mich immer neugieriger.
Ja.
Warum denn eigentlich der Klettersport? Das kann man ja auch, also Boxen gibt es ja auch als Beispiel, eigentlich wahrscheinlich jeden Sport, wie meine Sendung ja so schön auch heißt. Aber warum ist es bei euch das Klettern geworden?
Ich ziehe jetzt mal eine Linie zwischen Bouldern und Klettern. Beim Bouldern hat die Eugenia schon gesagt, dass das Klettern ohne Seil und ohne Klettergurt, das kann man an Felsblöcken machen, aber wir machen das nur in künstlichen Kletterwänden in Absprunghöhe. Und wenn man das jetzt mal nimmt, dann können wir durch den Bouldersport Fähigkeiten wie Konzentration trainieren, weil du dich in dem Moment nur auf das konzentrierst, was jetzt gerade passiert, weil du willst ja darauf und du willst auch nicht fallen im ersten Moment. Du entwickelst eine Strategie, ja, das wird auch gefördert, dass du dir wirklich anschaust, okay, so habe ich es nicht geschafft, was kann ich anders machen? Aber auch Fehlerbewältigung im Team, also Teamwork wird verbessert, weil natürlich dieses Role Model, dem du da beiwohnst, dann kannst du einen Tipp geben und sagen, hey, hast du es schon mal so probiert? Und dann kommt jemand anders und sagt, nee, aber ich habe es so probiert, schau doch mal. Und das sind alles Punkte, die auch im Business eine echt große Bedeutung haben. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass das Lernen aus Fehlern, es wird besser, aber es kommt immer noch viel zu kurz. Das heißt, wenn wir auf die Matte fallen, auf eine gut gepolsterte Matte und wir höchstens einen ganz, ganz kleinen blauen Fleck auf unserer linken Pobacke mitnehmen, ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Dann lernen wir, A, es ist nicht schlimm zu scheitern und B, bringt mich das jetzt ein Stück mehr in die Richtung, in der es klappt, weil ich weiß ja jetzt schon, wie es nicht klappt. Und auch im Business ist es wichtig, mit diesen Rückschlägen zurechtzukommen, weil sie werden passieren. Und die Angst davor, dass sie passieren könnten, ohne zu wissen, wie sich das anfühlt, die lähmen ja. Das heißt, aus Fehlern lernen, weitermachen, aufstehen, neu ausprobieren, spielerisch und merken, dass es sogar Spaß macht. Und wenn man jetzt den Klettersport nimmt, dann haben wir nochmal Höhe Klettergurt, Seil, Sicherungspartner dabei. Das ist nochmal eine kleine, aber feine andere Art des Kletterns. Und dann kommen da nochmal Punkte dazu wie Sicherheit, also auch die Kommunikation, wie spreche ich mit meinem Partner und kann sicherstellen, dass der mich auch wirklich verstanden hat. Das Vertrauen, auch hier als Team zusammenzuarbeiten, weil ich muss ja Vertrauen und Verantwortung auch abgeben an meinen Sicherungspartner. Das macht es zu einem Teamwork auch und wir haben eine gewisse Zielorientierung. Und was mir jetzt spontan auch noch einfällt, das hatten wir letztens, Eugenia, beim Klettern, ist das Thema Pausen. Ja, du gehst halt eine 16-Meter-Wand rauf. Da ist es wichtig, auch mal sich eine Pause zu gönnen, weil dir wird die Puste ausgehen und du wirst an Kraft abnehmen. Und da ist es einfach auch mal wichtig, die Strategie auch anzupassen, wenn es nötig ist, sich die Pause zu gönnen, aber auch kraftsparend zu klettern, also dieses effektive Klettern, um Ressourcen zu schonen. Und was beim Klettern, aber auch beim Bouldern tatsächlich noch mit reinkommt, ist am Anfang das Ende im Sinn haben. Also ich schaue mir am Anfang die Route an und ich habe eine genaue Vorstellung davon, wo ich rauskommen will. Und dann erst gehe ich los. Nicht blind drauf losrennen. Und in beiden Fällen ist es wichtig, sein Mindset zu kennen. Also mit welcher Einstellung gehe ich an das Problem? Weil das Problem ist oft nicht das Problem an sich, sondern mit was für einem Mindset gehe ich da rein? Also was denke ich? Was ist mein Worst Outcome? Und das zu hinterfragen, dafür ist der Kletter- und Bouldersport unschlagbar.
Ich würde vielleicht auch sogar ergänzen, wir haben uns jetzt den Klettersport oder das Bouldern nicht einfach nur so ausgedacht, weil wir es beide für eine tolle Sportart auch halten, was wir definitiv tun, sondern es ist auch eine der Sportarten, die mittlerweile auch therapeutisch angewandt wird, nämlich auch von Larissa in München. Und entsprechend ist das halt auch, ja, auch durch eine Studie belegt. Larissa kann da sicherlich auch ein bisschen mehr dazu erzählen und es hilft halt nachweislich Menschen, ihr Mindset auch zu verändern und bestimmte Glaubenssätze auch zu verändern.
Jetzt waren da so viele Beispiele schon dabei, finde ich absolut großartig. Und das dann eben zu erleben mit dem Körper, das macht es dann eben aus, ne? Denn das jetzt zu hören, ja, verstehe ich. Aber aus dem Sport weiß ich das ja auch, dass du wirklich auch mal was geschafft hast mit deiner Kraft, mit deinem Körper, mit deinem Selbstvertrauen. Das wirst du nie wieder vergessen, dieses Gefühl.
Ja.
Ja, das ist ein Körpergedächtnis, ein Muskelgedächtnis, ja. Das bleibt dir.
Welches sind denn eurer Meinung nach die Top 3 Erfolgsfaktoren, die ich beim Klettern brauche, aber auch in der Führung?
Das hat Larissa eigentlich schon ganz gut angerissen. Also ich glaube, das A und O ist das richtige Mindset. Beim Klettern ist es ganz klar, gehe ich in ein Problem rein und bin der Meinung, ich falle da auf jeden Fall und ich schaffe es nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich das nicht schaffe. Oder bei einem Zug das nicht hinbekomme. Und ähnlich ist es auch im Business oder auch im allgemeinen Leben. Wenn ich nur Probleme sehe oder mich nur darauf konzentriere, was ich nicht kann, was schiefgehen wird, dann habe ich auch eine bestimmte Wirkung nach außen in der Art, wie ich mich bewege, wie ich mich gebe, wie ich rede. Und das beeinflusst im schlimmsten Fall auch mein Gegenüber. Und dann kommt es vielleicht auch genauso, wie ich es befürchtet habe. Nehme ich aber den anderen Weg, baue ich diese Selbstsicherheit auf, gehe wirklich daran und sage, ich möchte das jetzt schaffen. Vielleicht schaffe ich es nicht sofort, aber ich will es schaffen und ich will eine Lösung erarbeiten, wie ich es schaffen kann. Dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich auch irgendwann mal an meinem Ziel ankomme. Also das ist auf jeden Fall für mich der große Punkt 1, sowohl im Business als auch im Klettersport, das richtige Mindset. Seine Stärken und Schwächen kennen, das hat Larissa auch gerade so schön ausgeführt. Risiken sind zwar da, aber wir können immer kalkulierbare Risiken eingehen, die dann gar nicht mehr so gefährlich sind. Ja? Wenn ich weiß, was meine Stärken sind, wenn ich weiß, was meine Schwächen sind, kann ich eine Situation sehr, sehr gut erfassen und weiß schon im Vorfeld, wo vielleicht die Stolperfallen liegen. Das machen wir tatsächlich im Klettersport sehr viel, wie Larissa schon gesagt hat. Wir stellen uns vor eine Route hin, wir gucken uns die an und diese Route heißt auch tatsächlich Problem. Also beim Bouldern lösen wir Probleme und gucken uns an, wie ist diese Route eigentlich gebaut? Wo könnte die Krux liegen? Die Krux ist eine der schwierigen Stellen in der Route. Also wo wird es wirklich zu einem Problem kommen, was ich dann nochmal bewältigen muss? Wie kann ich es bewältigen? Habe ich die richtigen Skills jetzt schon, um das zu tun? Brauche ich vielleicht Hilfe von außen? Jemanden, der mir erklärt, wie ich das mache? Jemanden, der mir einen Tipp gibt? Und dann fange ich an, das Ganze zusammenzubauen und zu lösen. So, wenn ich meine Stärken und Schwächen nicht kann, nicht weiß, wie ich sie einsetze oder an was ich arbeiten muss, dann werde ich halt sehr häufig runterfallen und vielleicht auch nicht die Lösung finden. Und das Dritte, was ich auch sehr, sehr wichtig halte, und auch das hat Larissa schon angesprochen, ist das Ziel vor Augen haben. Nur wenn ich weiß, wo mein Weg endet, kann ich dorthin laufen. Ich werde vielleicht 3, 4 Mal woanders abbiegen, aber ich weiß dann immer wieder, wie ich auf den Ursprungsweg zurückkomme. Ja, und das ist auch im Business unglaublich wichtig. Man hat immer so viele Möglichkeiten, etwas anzugehen. Es gibt immer irgendwelche Probleme, die auftauchen. Man muss die Strategie anpassen. Man muss das Team anpassen. Aber solange mein Team und ich wissen, wohin es eigentlich geht, solange können wir auch lösungsorientiert an Sachen arbeiten.
Du hast jetzt Risiken schon angesprochen. Meine nächste Frage ist auch zum Thema Risiko. Am Berg kann ja Risiko unter anderem auch mal lebensgefährlich werden, im Job ja eher nicht, also zumindest nicht im Büro. Im schlimmsten Fall wäre das eine Kündigung, aber auch das geht ja normalerweise nicht so schnell. Wie risikofreudig darf ich denn sein, auch vor dem Hintergrund, dass vielleicht höheres Risiko größere Erfolge bedeuten könnte?
Ich würde das Wort Risiko an der Stelle gern durch ein anderes ersetzen, um zu erklären, wie wir mit dem Thema arbeiten in unseren Kursen. Und das ist das Wort Eigenverantwortung. Jede Frau, die eigenverantwortlich handeln will, möchte im Grunde ihres Herzens die Erfahrung machen, dass sie mit ihrer Handlung, mit ihrem Tun erfolgreich ist und ihre Zukunft, das heißt ihre Karriere, dann auch eigenständig gestalten kann. Das heißt, wer von sich selbst erwartet, dass er etwas erreichen kann, wird auch Ziele setzen, bei denen er sie sich entsprechend weiterentwickelt. Und das fördert eine gesunde Risikobereitschaft im Sinne von, wie Eugenia schon gesagt hat, kalkulierbaren Risiken. Immer in Abgleich mit den eigenen Stärken und Schwächen. Das heißt, wenn ich mir sage, das geht bestimmt schief, dann werde ich es versuchen mit, ich schaffe das. Das heißt, eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung schaffen. Und das hat zur Folge, dass ich mich als Person anstrenge, ja, weil ich schaffe das, ich strenge mich an. Das heißt, diese Zielerreichung oder diese Risikobereitschaft ist in der Vorstellung schon machbar. Das kriege ich hin, weil ich am Anfang ja schon weiß, wo ich hinlaufen will. Das heißt, ich habe das schon visualisiert. Ich habe mein Mindset schon unter die Lupe genommen und entsprechend kann ich nur Erfolgserlebnisse generieren, die dann eben zu dieser Positivspirale führen. Ja, also langfristig ist es Stolz über das Erreichte und das Gefühl, sich auf sich selbst verlassen zu können. Und das üben wir unter anderem, indem wir gemeinsam mit den Teilnehmern diese ominöse Komfortzone verlassen und uns in die Lernzone begeben gemeinsam und auch genau bearbeiten und auch sichtbar machen am Körper, was verändert sich für dich, wenn du die Lernzone betrittst, ohne dabei direkt in die Panikzone zu hüpfen, weil das machen nämlich auch ganz viele. Die springen von der Komfortzone in die Panikzone, weil sie dieses Mindset haben, ja, ohne Fleiß kein Preis, es muss hart sein, sonst ist es nicht verdient. Und das ist natürlich dann kritisch, dann ist es wirklich risikohaft, ja, dann ist es negativ besetzt. Aber man kann das auch positiv besetzen durch eben dieses Wort eigenverantwortliches Handeln.
Und dann gibt es eben das Gefühl, wenn du oben angekommen bist, also Berg oder Kletterwand oder auch nächster Karriereschritt, das sind ja auch Gefühle, die du auch nicht vergisst. Ja, und da sollte ja auch klar sein, dass du es geschafft hast, aus eigener Kraft, mit Unterstützung von anderen, klar, aber am Ende stehst du oben.
Das auf jeden Fall. Also das beobachten wir auch ganz, ganz viel bei unseren Teilnehmerinnen, wenn sie in dem Kurs sind. Dann kommen, wie wir schon vorhin berichtet haben, auch so Gefühle hoch wie, ja, man ist ganz euphorisch, weil man hat es geschafft, ja. Und dann hat er das geschafft, wie man vorher nicht wusste, dass man es geschafft hat. Oder viele werden dann auch wirklich auf einmal total gelassen. Die waren vielleicht am Anfang des Kurses noch sehr aufgeregt. Ja, jetzt muss ich mir irgendwie meinen Ängsten stellen. Und auf einmal machen sie das. Und stellen fest, hey, so schlimm ist das gar nicht. Also wenn ich weiß, wie ich atme, wenn ich weiß, wie ich mich bewege, wenn ich meinen Körper nur ganz leicht anders positioniere, dann ist alles auf einmal so viel einfacher. Sie fühlen sich stark, sie haben auch richtig Spaß, also hat mir vorhin auch mit der King Swing erzählt, ja, dass sie dann auf einmal so einen Spaß entwickelt haben, da aus 12 Metern irgendwie runterzuhüpfen, dass sie das nochmal machen wollten. Und das ist einfach sehr schön auch zu sehen, wie beflügelt Menschen dann auch rausgehen und mit was für ein Feedback und dann auch sagen, hey, ich habe jetzt richtig Bock, wieder an dem Business zu arbeiten und jetzt hier nochmal 100% draufzulegen. Ja, ich fühle mich jetzt gerade so, so stark und als ob mich gerade nichts mehr runterbringen kann. Und das möchte ich jetzt ins Business übertragen. Und ähnlich geht es einem dann ja auch auf dem Berg, ne? Wenn man den Berg besteigt oder die Kletterroute. Also, du hast ja schon selbst angesprochen, du hast Höhenangst, habe ich auch. Also tatsächlich hat mich ein Kumpel das allererste Mal in die Boulderhalle mitgenommen, weil er gesagt hat, hey, vielleicht hilft dir das, an deiner Höhenangst zu arbeiten. Und ich habe nicht nur wenig Höhenangst, ich habe davon ganz viel. Und für mich ist es einfach jedes Mal dieser Gewinn über mein eigenes Mindgame. Ja? Also jedes Mal, wenn ich in so einer Route hänge und mein Herz anfängt schneller zu klopfen und meine Gedanken anfangen, wieder sich aufs Negative zu beziehen und ich einfach ganz aktiv daran arbeite, das wieder umzulenken, meine Atmung anzupassen, meine Gedanken wieder positiv auszurichten, das Ziel wieder vor Augen zu haben. Oder auch vielleicht in dem Augenblick zu sagen, hey, jetzt gerade zu viel, jetzt gehe ich runter, ich setze mich hin, ich gucke mir das nochmal an und gehe dann im zweiten Versuch hoch, wenn ich mich wieder etwas beruhigt habe. Also auch all das sind ja wirklich Gefühle, die einen jedes Mal wieder wachsen lassen.
Was kann ich denn tun in einer Situation, also im Sport auch, aber auch gerade im Business, in der Stress und Überforderung einfach vorherrschen? Also habt ihr da Techniken, um runterzukommen? Denn ich muss ja dann schon erstmal erkennen, welchen Schritt könnte ich denn jetzt als nächstes gehen? Denn dieser Panikmodus, Larissa, hast du gerade schon gesagt, ein bisschen anderen Kontext, der bringt mich ja weder in die Umsetzung noch zum Ziel, sondern der lässt mich ja einfach nur verharren in so einer Schockstarre.
Ja, genau das gehen wir mit den Teilnehmern auch durch. Also wir haben ja eine Mischung aus Theorieimpulsen zu bestimmten Themen und da ist unter anderem eben auch Stress eines der größten Themen. Und dann setzen wir es um an der Boulderwand ganz spielerisch. Und wir fangen oder ich fange in dieser Einheit an, erstmal darüber aufzuklären, was Stress tatsächlich ist. Es gibt nämlich positiven und auch negativen Stress. Und wir sprechen auch darüber, welche Reaktionen dabei im Körper angestoßen werden. Das sind nämlich über 2 Dutzend Stück, die da einfach mal so loslaufen, ohne dass wir das richtig merken. Bis wir den Stress dann mal spüren, ist echt schon viel Wasser den Rhein runtergelaufen, wie man so schön sagt. Das heißt, wir sprechen auch über langfristige gesundheitliche Folgen, welche Signale ihr wahrnehmt. Also es ist ja bei jedem unterschiedlich. Und dann kommen wir eben auch darauf, dass Stress ja eine Funktion hat. Also Stress funktioniert ja nach wie vor in unserem Körper wie auch noch zur Urzeit, ja, diese Kampf-, Flucht- oder Todstellreaktion. Und die können wir nicht ändern. Das ist wie so eine Hardware auf dem PC, ja, die ist dabei, die können wir nicht löschen, die geht einfach immer mit. Aber wir können lernen, damit umzugehen. Und da gibt es dann auch so eine kleine neuropsychologische Einheit zum Thema, wie funktioniert unser Gehirn, ja, was passiert bei Stress in unserem Gehirn. Und wir sind erstmal in diesem Fight, Flight, Freeze drin, da kommen wir nicht raus. Aber um diesen Frontalkortex da vorne, wo dieses kognitive Denken, dieses rationale Denken stattfindet, wieder benutzen zu können, setzen wir den Pausenanker. Das heißt, man schafft sich zum Beispiel durch Methoden wie den Gedanken Stopp, Atemübungen hat Eugenia gerade schon angesprochen, oder auch Achtsamkeitsübungen, die übrigens super leicht in den Alltag integrierbar sind, ohne dass es überhaupt irgendwer merkt. Dadurch schaffen wir uns dann so einen Pausenmoment, um einen Realitätscheck zu machen und zu sagen, okay, jetzt mal tief durchatmen, was passiert hier gerade? Und wie schlimm ist es wirklich? Und dann kann man im nächsten Schritt Prioritäten setzen, wie eben Eugenia vorhin auch schon gesagt hat, okay, ich setze mich jetzt erstmal zur Seite, ich gucke jetzt erstmal, ich bleibe jetzt hier stehen, ich treffe eine bewusste Entscheidung. Also die bewusste Entscheidung, wenn die Angst kommt und man diesen Pausenanker gesetzt hat und wieder denken kann, sie kann auch bedeuten, dass ich jetzt wieder abkletter. Aber es ist ein Unterschied, bewusst abzuklettern aus freien Stücken, weil ich diese Entscheidung getroffen habe, oder aus Panik. Und das dürfen wir gemeinsam nochmal neu lernen.
Ja, wertvoll auch für einen Job, denn mein Beispiel ist absolut aus dem Job, wenn wir diese E-Mail-Flut, Projektflut, Aufgabenflut gar nicht mehr Herr werden. Das
Ja.
ist ganz sicher da umzusetzen auch.
Das und vor allem auch Entscheidungen nicht dann zu treffen, wenn man sich gerade total überfordert fühlt. Ne? Also auch da sind wir wieder in der Führung. Als Führungsperson trifft man nun mal Entscheidungen, die das Unternehmen betreffen, die das Team betreffen und die können weitreichende Folgen haben. Wenn ich Angst vor dieser Entscheidung habe, wenn sie Stress in mir produziert, wenn ich nicht mehr rational denken kann, dann kann ich nicht gut entscheiden. Im schlimmsten Fall schiebe ich diese Entscheidung unglaublich lange vor mich her. Also auch das besprechen wir halt in dem Workshop. Was war denn die letzte Entscheidung, die ihr so lange vor euch hergeschoben habt und warum, ja? Und da kommen auch wirklich so ganz, ganz spannende Sachen bei raus. Und auch da geht es halt darum, überhaupt zu merken, dass man es tut. Also man weiß es, klein im Augenblick, aber wirklich mal selber sich mal hinzusetzen, okay, was ist jetzt eigentlich meine Prio 1? Was schiebe ich denn eigentlich gerade vor mich her? Warum tue ich das? Und wie kann ich jetzt gerade mich wieder umprogrammieren und ins Tun kommen? Welche Hilfe brauche ich vielleicht auch von außen, um das zu tun? Manchmal kann man es ja auch nicht selbstständig lösen. Ja, manchmal braucht man den Impuls von außen, ob es beim Coaching ist, über das Team oder ähnliches. Anstatt dann einfach so in diese Wand reinzulaufen, der Angst und der Starre, oder halt gar nichts zu tun, ne?
Welches war denn bisher euer großartigstes sportliches Erlebnis?
Darüber sollst du zuerst.
Oh Gott. Ich bin mal einen Halbmarathon gelaufen, ohne dass ich es eigentlich geplant hatte. Also von der Kilometeranzahl bin einfach drauf los. Habe mich dann verlaufen, tatsächlich. Und bin dann irgendwie plötzlich auf diese 23 Kilometer gekommen, ohne dass ich mich irgendwie groß dabei angestrengt hätte. Und da war ich echt überrascht von mir selber und dachte mir, wow, du bist einfach mal drauf losgelaufen. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich schaffe nicht, 23 Kilometer durchzulaufen. Das hatte ich nie probiert. Ich habe immer so bei 16, 17 einfach aufgehört, weil ich dachte, es ist einfach zu anstrengend. Ich muss noch trainieren. Und mit dieser Leichtigkeit, mit diesem, ich laufe jetzt einfach mal los und nehme mir nichts vor, bin ich halt auf die 23 Kilometer gekommen. Das war cool. Ich bin eine fehlerfreie Frequenz mal auf dem Hundeplatz gelaufen, Hundesport mit meiner Hündin. Das fand ich auch phänomenal, weil ich im räumlichen Denken ganz, ganz, da habe ich keine Stärke, nee. Und wenn ich mich nicht auf diese Schilder, diese Symbole, die man da sieht, am Boden konzentrieren kann und ich weiß, was ich als nächstes tun muss, dann macht es der Hund auch nicht. Und das war auch so ein Erlebnis, wo alles funktioniert hat. Und mir gedacht habe, wow, geht ja. Ja. Das ist jetzt vielleicht nicht so der sportliche Kontext,
Naja, doch.
aber. Und eine 8 minus bin ich durchgestiegen. Das fand ich auch
Oh.
sehr schön an der Wand, ja, an der Halle. Das war
Also
schon
beim
länger.
Klettern gibt es verschiedene Grade von der Schwierigkeitsstufe, genau für alle, die sich mit dem Klettersport nicht so gut auskennen. Es gibt auch verschiedene Grade, je nachdem, welchem Land man ist, heißen die unterschiedlich. Und genau, je höher der Grad, umso schwieriger die Route. Ich ergänze dann mal, also ich habe tatsächlich nicht so das eine spezielle Erlebnis oder ähnliches, wie schon gesagt, ich habe ja auch sehr viel Höhenangst. Deswegen ist es für mich eigentlich schon immer ja ein großartiges Erlebnis, wenn ich an dem Tag ein gutes Mindset habe und wirklich schaffe, die Routen, die ich gerne machen möchte, auch durchzusteigen. Und zwar bis zum Schluss. Und da einfach mein Mindgame auch zu gewinnen und zu sehen, dass ich mich wieder entwickelt habe. Weil häufig denken auch Leute, je länger man klettert oder wenn man bestimmte Schwierigkeitsgrad klettert oder bouldert, dass dann ja die Angst irgendwie nicht mehr da ist, ja, dass die Leute sich dann das Ganze abtrainiert haben oder ähnliches. Also bei mir ist es tatsächlich nicht so, sondern bei mir ist das wirklich jedes Mal aufs Neue. Natürlich habe ich weniger Angst, je einfacher die Routen sind, weil ich dann einfach schon von vornherein mit dem Mindset reingehe, ich kann ja nicht runterfallen, ich halte das auf jeden Fall weg, auch wenn ich die Füße verliere oder ähnliches, ja. Und je schwieriger es wird, umso anstrengender wird es auch mental, weil man dann natürlich viel mehr Lösungen sich erarbeiten muss, die Körperposition weiß, dass man fallen könnte aus einer Höhe, mit der man sich vielleicht nicht so ganz wohl fühlt. Und deswegen ist es eigentlich wirklich so, jeder Tag, den ich an der Boulderwand oder der Kletterwand schaffe, gegen meinen eigenen Kopf zu gewinnen, ist für mich dann immer ein Highlight.
Also ich habe jetzt langsam Lust bekommen, euch zu buchen. Ich hoffe, es geht dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen oder Unternehmen genauso. Wo, ganz wichtige Frage dazu, wo finde ich euch denn überhaupt, um mit euch mal in Kontakt zu treten und auch zu sehen, wann und wo eure nächsten Workshops stattfinden?
Am besten sucht man uns mal bei LinkedIn, also uns beide. Dann kriegt man auch spannende Insights zum Klettersport, zum Business und Co. Also bei Larissa sind das dann eher so die psychologischen Aspekte, die dann mit reinkommen. Ich berichte relativ viel aus der Startup-Szene und über Führungsthemen. Und wir haben auch eine LinkedIn-Seite für Client and Rise. Da ist auch unsere Webseite verlinkt, aber da kriegt man eben auch ja, Insights zu unseren Workshops und das Feedback auch von Teilnehmerinnen. Gerne auch sonst bei Instagram. Da versuchen wir auch jetzt regelmäßiger zu posten und ein paar mehr Insights auch zu zeigen. Genau. Und dann einfach anschreiben und ja, wir freuen uns auf jeden Kontakt.
Wunderbar, ich werde das alles in den Shownotes verlinken, wo eure Profile zu finden sind und eure Website natürlich auch. Ihr habt also Workshops für jede, also Frauen. Ihr habt Events für Firmen als komplette Tage und ihr habt auch Firmen-Events, wo ihr dazukommen kann zu einem bestehenden Event, richtig?
Jein, also wir haben unseren offenen Workshop, das ist auch ein Tagesworkshop. Das sind ungefähr 7,5 Stunden Workshop selbst und dann setzen wir uns noch zusammen, essen Pizza, trinken was, lassen den Tag quasi noch ausklinken. Dieser Workshop ist tatsächlich für Frauen, da muss man sich für bewerben. Es sind immer nur 10 Plätze pro Workshop, damit wir die Teilnehmerinnen bestmöglich betreuen können, damit sie möglichst viel Input von uns bekommen. Und ja, sie auch den größtmöglichen Mehrwert auch haben. Das heißt, da einfach über unsere Webseite sich bewerben und man wird kontaktiert. Firmen können unseren Tagesworkshop ganz exklusiv buchen. Das heißt, dann setzen wir uns auch zusammen, gucken, was sind jetzt thematisch die Schwerpunkte, die dann für die Führungskräfte am besten gesetzt werden. Wird es ein Female-Only-Workshop oder wird es ein gemischter Workshop? Bei gemischten Workshop ist es ganz, ganz wichtig, dass das Team sich aber vertraut, eben aus den genannten Gründen. Also da sind wir dann auch mal mit dem Veto dabei, wenn es dann nicht so gut funktioniert. Firmen können uns aber auch für unsere Online-Workshops buchen. Also wir machen jetzt mittlerweile relativ viel, ja, auch Online-Workshops zum Thema, wie baue ich meine Vision auf, wie gehe ich mit Ängsten und Stress um. Genau, was bedeutet Führung eigentlich? Ja, was bedeutet Führung für mich und wie wird die Führung vielleicht im Unternehmen gelebt? Muss auch nicht immer so übereinstimmen. Und wir haben gesponserte Workshops für Spezialthemen. Zum Beispiel hatten wir jetzt letztens einen Workshop mit Gründerin aus NRW, wo wir von tollen Firmen begleitet wurden, die den Workshop gesponsert haben, damit wir da eben mit den Gründerinnen an die Boulderwand gehen konnten. Und mit denen auch wirklich arbeiten konnten, wo sie gerade stehen und wie sie ihr Business nach vorne bringen. Genau. Und langfristig ist auch geplant, dass wir Masterminds anbieten und 1-zu-1-Coachings. Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Wir arbeiten da dran.
Was bedeutet denn Top-Performance für euch?
Die würde ich mir schnappen. Aber ich darf es vielleicht aus der psychologischen Sicht beantworten. Bedeutet für mich höchstmögliche Leistung, die man in einer bestimmten Tätigkeit, was es muss jetzt kein sportliches sein, erreichen kann. Und das ist dieser psychologische Aspekt auf eine Art und Weise, die mit den persönlichen Zielen und Werten einhergeht. Das heißt, wenn ich etwas als besonders wichtig empfinde und dabei positive Gefühle und eine intrinsische Motivation, Engagement und vor allem auch eine Sinnhaftigkeit förder in mir selber. Weil man sich nämlich ganz oft, und das sehe ich auch im Leistungssport, wir haben auch viele Teilnehmer bei uns in den therapeutischen Kursen, die aus dem Leistungssport auch kommen und wirklich buchstäblich ausgebrannt sind. Da konzentriert man sich nämlich nur auf die Defizite und auf die Probleme, wie man es halt in der alten traditionellen Psychologie auch gern macht. Und jetzt kommt der Gegensatz, nämlich die positive Psychologie. Und das ist auch ein maßgeblicher Faktor in unseren Schulungen, wie wir da rangehen mit Climb and Rise, legt den Fokus darauf, was gut funktioniert und wie man das Beste aus sich rausholen kann. Bedeutet das Top-Performance meiner Meinung nach nicht nur eine Fähigkeit, die Frage der Fähigkeiten ist, sondern auch der Einstellung, der Motivation und wie wohl ich mich dabei fühle. Und wenn man diese positiven Gefühle und dieses Selbstwirksamkeitserleben, was wir gerade schon quasi ausformuliert haben, und eine Flow-Erfahrung da on top noch drauf setzt, dann kann man richtig, richtig gut werden. Heißt, es muss nicht immer extrem anstrengend sein. Es muss nicht immer mit Stress in Verbindung stehen, sondern es darf auch mal spielerisch sein. Es darf auch mal Spaß machen. Und man kann auch mal mit Freude und der Leichtigkeit ein Ziel erreichen und dann stolz auf sich sein.
Ihr Lieben, das hat mir sehr viel Freude gemacht, liebe Larissa, liebe Eugenia. Toll, dass ihr heute da wart. An die Hörer, bitte diese Sendung abonnieren, denn ihr habt es wieder gehört. Fantastische Gäste, tolle Einblicke. Und abschließend möchte ich euch gerne noch fragen, welches sind denn eure nächsten persönlichen Ziele im Sport und im Business?
Also die Frage stelle ich mir jetzt. Im Sport möchte ich tatsächlich einen bestimmten Grad beim Klettern am Seil nehmen, weil, wie schon gesagt, mein Mindgame ist immer so ein bisschen mein bremsender Faktor und ich klettere gerade im Seil noch so ein bisschen unter meinem physischen Können. Und genau, da habe ich einen bestimmten Grad, den ich dieses Jahr ganz gerne erreichen möchte. Und im Business jetzt, insbesondere in Bezug auf Climb and Rise, würde ich tatsächlich ganz gerne mal so einen Workshop machen mit Frauen, die schon sehr im Fokus sind, medial, was das Thema Führung und Diversität angeht. Einfach, weil Larissa ja schon vorhin gesagt hat, uns fehlen die Vorbilder. Und ich finde das schön, einfach nochmal mehr Raum für Vorbilder zu geben und zu sagen, okay, es findet jetzt ein Workshop statt, wo man wirklich tolle Businessfrauen einlädt, die das Thema richtig gut mit nach vorne pushen, die wirklich für das Thema Diversität stehen. Mir würden da solche Frauen einfallen wie Frenzi Kühne, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat, was Männer nie gefragt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist total spannend. Die Verena Pauster, die jetzt gerade einen Frauenfußballverein nach vorne bringt und guckt, dass da Frauenfußball auch mehr ja, Aufmerksamkeit bekommt. Die Tina Müller, die Douglas unglaublich umgeswingt hat zu einer ganz tollen Marke, einer ganz tollen Brand. Also da gibt es noch viel, viel mehr tolle, tolle Frauen. Und ich glaube, mein persönliches Highlight wäre es, irgendwann mal mit diesen Damen oder diesen, ja, für mich irgendwo auch Vorbildern mal bei so einem Workshop zusammenzusitzen und ja, auch von ihnen vielleicht auch selbst zu lernen.
Ich setze eins drauf. Ich möchte mehrtägige Kletterworkshops auf Kalymnos. Das finde
Noch
ich mega.
besser.
Ja, wir können das Ganze ja auf Kalymnos machen, Eugenia. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Das ist ja
Ein
super.
kleines Retreat, 3 bis 4 Tage, ja, bin ich auch
Ja.
drin.
Dann kann ich meine 8 Plus klettern. Und dann kann ich mehr mit dir klettern. Das würde ich mir auch wünschen.
Und die Kerstin nehmen wir dann auch mit dazu zum Retreat.
Das ist eine hervorragende Idee. Kerstin, du bist herzlich eingeladen.